Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. In der letzten blauen Stunde war der langjährige Leiter des Kulturamts, Jörg-Uwe Funk, zu Gast. Mittlerweile ist er im Ruhestand und ich begrüße heute die Neue. Seit Anfang Juni ist sie im Amt, Professor Claudia Hölbling. Herzlichen Glückwunsch nochmals zu Ihrer Ernennung.
Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank.
Frau Hölbling, Sie sind jetzt neue Amtsleiterin, aber bei Weitem nicht neu im Kulturamt. Seit 2020 sind Sie schon Vertreterin Ihres Amtsvorgängers Funk gewesen. Insofern ist Ihnen das Arbeitsfeld ja bekannt. Mit welchen Erfahrungen starten Sie jetzt?
Ich starte mit der Erfahrung, ich bin ja pünktlich, kann man sagen, zu Corona reingekommen in das Kulturamt im Februar. Und seit April bin ich tatsächlich Stellvertreterin von Jörg-Uwe Funk gewesen. Und das waren auch tatsächlich meine ersten Erfahrungen, dass ich in 2020 gelernt habe, wie Deutschland, welches ja berühmt dafür ist, alles geordnet und sicher zu haben, auch mal improvisieren kann. Das war mal die erste Erfahrung. Was geht sozusagen außerhalb des Normalen und was ist möglich, auch mit anderen Mitteln, mit völlig anderen Infrastrukturen, die wir ja damals hatten. Das ist ja aber Gott sei Dank und hoffentlich kommt es nie wieder, seit ein paar Jahren nun beendet. Und dann habe ich tatsächlich nach Corona das Glück gehabt, mit Jörg-Uwe Funk als Chef die Kulturszene eigentlich wieder wachsen zu sehen. Das heißt, alles blühte geradezu wieder auf. Und ich kann sagen oder würde sagen, seit ungefähr einem Jahr haben wir auch den Eindruck, dass auch das Publikum wieder sozusagen so weit wieder da ist, wo es vor Corona war. Im Detail, Jörg-Uwe Funk hat mich natürlich, weil ich von Hause aus Pianistin bin, bei allem, was mit Musik sozusagen zu tun hat, öfter mal losgeschickt und hat mich vertreten lassen bei Terminen etc. pp. Also da habe ich tatsächlich schon, glaube ich, relativ viele Erfahrungen. Andere Themen waren ihm noch sehr wichtig und das ist dann immer schön, wenn man sich aufteilen konnte. Da bin ich jetzt wirklich dabei, mich einzuarbeiten. Und ansonsten hat er mich glücklicherweise eigentlich bei sehr vielen Gesprächen schon mitgenommen und ich durfte zumindest mal an der Oberfläche kratzend viele, viele, viele Kulturbereiche in Wiesbaden kennenlernen.
Stehen bisher unerledigte Aufgaben an oder handelt es sich eher um Business as usual, was Sie jetzt machen müssen?
Naja, also bei einer Übernahme eines solchen Amtes wäre es, glaube ich, fatal, wenn es Business as usual wäre. Also mir ist schon erstmal wichtig, alle Leute mal kennenzulernen und persönlich sozusagen zu besuchen, mir auch die Orte anzuschauen, bei denen ich vielleicht nur mal als Zuschauerin war oder Zuhörerin. Also insofern, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal angesagt, dass ich praktisch durch die Stadt gehe und mit Künstlerinnen, Künstlern, Veranstaltungsorten und Veranstaltern spreche. Ansonsten fände ich es beängstigend, wenn ich einen aufgeräumten Schreibtisch mit komplett erledigten Dingen überreicht bekommen hätte. Insofern finde ich es ganz schön, in unterschiedlichen Stadien bei Themen noch einsteigen zu können. Das eine am Anfang, das andere kurz vor Abschluss und das dritte einfach noch in der Mache sozusagen.
Haben Sie denn schon einen Eindruck, wie viel unerledigte Aufgaben auf Sie warten?
Also ich sag jetzt mal so, Jörg-Uwe Funk ist ein Schaffer vor dem Herrn, so würde ich es jetzt mal sagen. Und er hat sich wirklich in den letzten Wochen und Monaten bemüht, alle Dinge, die ihm noch wichtig sind, wenigstens auf den Weg zu bringen. Aber natürlich ist man ja nicht nur von sich selbst abhängig, sondern auch von anderen Dingen, von Politik, von Entscheidern, von Geldgebern etc. pp. Das heißt, es ist schon noch einiges zumindest nicht komplett zum Abschluss gebracht. Aber das finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht schlimm, denn ich habe gesagt, auf der einen Seite muss man die Sache betrachten und den Vorgänger, auf der anderen Seite bin ich ein Typ, ich glaube, wenn eine Baustelle erledigt ist, finde ich zwei neue, die ich selbst wieder aufmache. Also insofern scheue ich mich nicht vor unerledigten Aufgaben.
Und welches sind die unerledigten Aufgaben ganz konkret, die Sie aktuell sehen?
Ganz konkret gibt es momentan, das hat auch Jörg-Uwe Funk ja in seiner Sendung schon gesagt, das Frauenmuseum, was gerade vor einem Umbruch steht, vor einem Generationenumbruch, wo wir jetzt schauen müssen, wie kann das möglichst holperfrei und nahtlos weiterlaufen und in eine moderne Ausrichtung vielleicht auch geführt werden. Dann haben wir zum Zweiten natürlich die, ja, man kann schon fast, wenn es nicht so traurig wäre, sagen, täglich grüßt das Murmeltier, die Suche des Künstlerhauses 43 nach einer dann doch vielleicht mal nicht nur Interims, sondern vielleicht doch mal einer finalen Spielstätte, wo es wirklich mehrere Jahre bleiben kann. Dann haben wir, das werde ich aber wahrscheinlich, selbst wenn ich noch 25 Jahre hier sein soll, auch unerledigt weitergeben, die ganzen Sanierungsvorhaben der Stadt. Denn die Stadt hat unfassbar viele wunderbaren Bauwerke, die aber natürlich nach und nach saniert werden müssen. Staatstheater ganz weit vorne an der Stelle, aber auch sonst viele, viele Bauwerke, die eben Kulturstätten sind.
Das Sprichwort sagt, neue Besen kehren gut. Der Satz ist in Ihrem Fall natürlich nicht anwendbar, dennoch. Was haben Sie sich denn vorgenommen? Hatten Sie vielleicht in den letzten Jahren bereits Ideen, wo Sie Akzente setzen wollen?
Also jetzt abgesehen von den derzeit aktuell aufploppenden Thematiken, ich habe eben schon mal was genannt, Sanierungsbedarf, sage ich jetzt mal, auch Generationenwechsel in vielen Kunstvereinen etc. pp., wäre mir ganz persönlich wichtig und wertvoll, dass wir, aber das ist eher eine Vision im Sinne einer Utopie, denn eine Vision im Sinne eines Fünfjahresplanes, dass wir in Wiesbaden eine Kultur erreichen, die irgendwann mal nicht mehr nur als freiwillige Leistung gesehen wird, sondern vielleicht irgendwann essentiell zum Leben der Menschen dazugehört. Das wäre mir persönlich tatsächlich eine utopische Vision wahrscheinlich, aber wirklich ein Anliegen, dass Kultur für jedermann und jeder Frau erreichbar ist und auch finanzierbar ist. Also das wäre mir tatsächlich persönlich ein ganz wichtiges Anliegen. Zweiten wichtigen Akzent sehe ich tatsächlich im Kulturbereich in dem derzeitigen Umbau der Kulturlandschaft. Man merkt es an Programmen. Die Programme bei Kunst- und Kulturveranstaltungen ändern sich oder haben sich schon geändert in den letzten Jahren. Da glaube ich, gibt es noch sehr, sehr, sehr viel, was man erreichen kann, eben indem man Veranstaltungen umbaut und attraktiver gestaltet für ein Publikum.
Wenn Sie sagen, Programme haben sich geändert, wie meinen Sie das?
Ich meine das so, dass ich gehe jetzt mal in mein Fachgebiet zurück, in die Musik. Wenn wir uns jetzt mal in die Romantik zurückversetzen, also Mitte des 19. Jahrhunderts zum Beispiel, da waren teilweise Konzerte 3 oder 4 Stunden lang. Wenn wir jetzt heute sagen, wir hören eine Wagner-Oper von 4 Stunden, dann sagen wir, um Gottes Willen ist das lang. Also das ist jetzt, die Zeit ist, glaube ich, schnelllebiger geworden. Die Menschen haben einen anderen Fokus, können sich anders konzentrieren, vielleicht auch schneller konzentrieren, aber auch die Konzentration flacht eventuell schneller wieder ab. Das heißt, ein Programm muss einer völlig anderen Dynamik sozusagen unterworfen werden, aus meiner Sicht, wie es vor 200, 300, 400 Jahren war und wie es auch vor 10 oder 20 Jahren war. Muss vielleicht mehr mit wirklichen Spannungsbögen arbeiten, muss unterschiedlicher sein, vielfältiger sein, abwechslungsreicher eventuell sein und hat vielleicht aber weniger den Anspruch, einen langen Erzählbogen, sage ich jetzt mal, inne zu haben. Das fällt einem jetzt nicht nur bei Musik auf, das fällt einem auf, wenn man Grußworte hört, wenn man Vorträge hört. Also eigentlich im gesamten Kulturbereich, bei Theaterstücken auch, dass die Abläufe anders geworden sind. Das meinte ich damit.
Vielleicht auch, weil Sie gerade von Reden sprechen, vielleicht auch, weil die so langweilig sind. Und ja, man hat vielleicht nicht mehr die Toleranz, sich langweilige Reden anzuhören?
Naja, man hat heute halt eben die beste Rede sage ich jetzt mal, online immer verfügbar. Und das ist natürlich eine Konkurrenzsituation für die Redner, die vielleicht ja auch nur mit Wasser kochen, die man vielleicht zu anderen Zeiten natürlich in der Form nicht hatte. Also natürlich, das ist auch, also Professionalität, sage ich jetzt mal im Kulturbereich. Man hat weniger, wie Sie schon sagten, vielleicht auch weniger Toleranz gegenüber Halbprofessionellem. Natürlich, bei Kindern und Jugendlichen ist das noch eine ganz andere Geschichte. Aber wenn jemand ein gewisses Stadium übersprungen hat an Alter oder an Professionalität, dann erwartet man auch tatsächlich Qualität. Ja, so sehe ich das auch, ja.
Wie beschreiben Sie Ihre Rolle?
Also im Moment fände ich es vermessen, wenn ich meine Rolle beschreiben würde. Wenn Sie mich das in 2 Jahren nochmal fragen und ich sage, okay, das ist es vielleicht jetzt geworden, wie ich es mir vorstelle. Ich kann Ihnen meine Vorstellung beschreiben.
Ja, welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer Rolle?
Das mache ich gerne. Ich wäre gerne tatsächlich Mittlerin zwischen Politik, Verwaltung und Künstlern. Und würde gerne wirklich helfen, Strukturen, Infrastrukturen, aber auch ja, Hilfestellungen zu geben den Veranstaltern, den Künstlern, dass sie ihre Kunst möglichst zielgerichtet und möglichst professionell aufs Parkett bringen können. Das wäre mein Traum einer Vorstellung. Und ich hoffe, dass mir das tatsächlich auch gelingen wird. Aber wie gesagt, ich wäre vermessen, wenn ich das jetzt nach 2 Wochen im Amt sagen würde.
Juni 2026, den haben wir jetzt. Welche Ausgangslage finden Sie vor? Welches, sagen wir mal, Kulturleben? Welche kulturelle Präsenz?
Also, ich fange mal mit was ganz Positivem an. Ich habe den Eindruck, in Wiesbaden eine sehr vielfältige und lebendige Kultur vorzufinden und vor allen Dingen auch eine Politik, die unabhängig von Parteien eigentlich Kultur als einen ganz wichtigen Schatz empfindet. Das finde ich erstmal sehr, sehr positiv. Natürlich gibt es überall Entwicklungsmöglichkeiten. Ich glaube aber, dass ich sehr, sehr, sehr viel in den letzten Jahren, was kulturelles Leben in Wiesbaden angeht, tatsächlich positiv entwickelt hat. Es wird viel investiert in tatsächlich Proberäume oder in Möglichkeiten für Nachwuchskünstlerinnen und Künstler, sich zu präsentieren, eine Plattform zu bekommen. Ich finde auch, die beiden neuen Intendantinnen im Staatstheater sind offen, gehen offen in die Stadt hinein und haben offen auch ein Ohr, wenn was aus der Stadt herauskommt oder an Ideen kommt. Also zu Deutsch, ich finde, es ist eine sehr offene Kulturlandschaft und eine vielfältige Kulturlandschaft, die natürlich, wie jede andere Stadt und wie jede andere Kulturlandschaft auch, natürlich noch Entwicklung bedarf. Klar.
Wo sehen Sie denn die Stärken und Schwächen der Wiesbadener Kultur?
Eine der Stärken habe ich eben schon beschrieben. Ich glaube, dass viele in Wiesbaden sehr offen sind gegenüber Neuem, aber aus einer Tradition herauskommen. Das, glaube ich, ist eine Stärke, wenn man sich auf die Stärke beruft. Ich glaube, es wäre fatal, wenn man in Wiesbaden sagen würde, wir wollen unsere Kulturlandschaft umbauen, gleich einer anderen Stadt oder so. Ich glaube, dieses Traditionsbewusstsein in Wiesbaden, was durchaus spürbar ist und da ist, Wiesbaden kommt aus einer ja, eher traditionsbehafteten, kurstädtischen Kultur. Die kann man aus meiner Sicht weiterentwickeln und in die Moderne führen. Und das ist, finde ich, an vielen Stellen schon sehr, sehr schön gelungen. Das, glaube ich, ist eine der größten Stärken, dass man hier eine wunderbare Infrastruktur in der Stadt hat. Wie gesagt, eine Tradition, eine Historie, die man jetzt weiterentwickeln kann. Eine Schwäche dessen könnte es aber sein, dass viele Kulturschaffenden so eher in ihren eigenen Pfründen denken. Dass da zwar eine Offenheit da ist, aber wenig Durchlässigkeit da ist. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Schwäche, die schade ist, weil ich glaube, es bekäme allen gut, wenn man diese Schwäche zu einer Stärke umwandeln würde.
Das heißt, jeder denkt nur in seinem Kästchen und bedenkt nicht das große Ganze.
Nicht ausschließlich, aber es geht in die Richtung, ja.
Sie sprechen von der Tradition, die Sie loben. Ich frage mich gerade, welche Tradition meinen Sie? Und erinnere mich an das Gespräch mit Jörg-Uwe Funk, der diesen Überblick hat, 40 Jahre Kultur, ja, in Wiesbaden. Und das für mich auch Interessante, weil ich diese Zeit nicht so aktiv miterlebt habe, war, was war vor 40 Jahren in Wiesbaden los? Und das war ziemlich wenig, sehr wenig. Mhm. Und das hat sich ja immens geändert.
Das ist richtig.
Also von welcher Tradition gehen Sie aus?
Naja gut, ich sage jetzt mal so, wir bemühen jetzt mal diese unschönen Stigmata im Sinne von Hochkultur und, sage ich jetzt mal, freier Kulturszene. Ich spreche natürlich erstmal von den Instituten, die es hier in Wiesbaden gewachsen gibt, also sprich Staatstheater, die Bibliotheken, also diese wirklich traditionellen, althergebrachten Institute, aus denen sich aber eine breite und freie und lebendige Szene auch entwickelt hat. Nicht aus denen, aber parallel zu denen. Also das ist, was Sie sagen, ist richtig. Es war wenig los oder andersrum. Ich würde es gar nicht mal sagen, es war wenig los. Es war viel los, aber an wenigen Stellen vielleicht der Stadt. Und das ist das, was ich meinte mit der Offenheit und mit der Entwicklung, dass es mittlerweile eben Stadtteilkultur gibt. Es gibt, sage ich jetzt mal, in vielen, vielen Stadtteilen kleine Theater, die sich dort präsentieren, auf professioneller Art und Weise, aber auch Laientheater, Scheunentheater etc. pp. Es gibt ja, alle möglichen Bands, die in der Stadt sozusagen spielen und an möglichen und unmöglichen Orten, wo man vorher denkt, wow, geht das überhaupt? Und das ist das, was ich vorhin mit Offenheit und mit Öffnung in die Stadt hinein meinte. Und das finde ich großartig.
Und das meinen Sie auch, das verstehen Sie auch unter Tradition?
Das ist aus der Tradition, glaube ich, vorgegangen, weil die Tradition das eben nicht hergegeben hat. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil man eben beide Seiten hat. Es gibt Städte, die haben nur das eine oder nur das andere. Immer noch. Und das finde ich großartig.
Zur Ausgangslage gehört die Finanzsituation, die nicht rosig ist. Etliche Projekte und Vorhaben werden auf unabsehbare Zeit eher nicht zu realisieren sein. Sie werden die eine oder den anderen Antragsteller enttäuschen müssen. Schreckt Sie das?
Schrecken ist das falsche Wort. Das macht mich ein bisschen traurig, weil man natürlich immer gerne der Überbringer von guten Nachrichten sein würde. Aber es bleibt einfach nicht aus. Also Geld ist keine Ressource, die unendlich da ist. Und ich glaube, und das wäre mir tatsächlich ein großer Wunsch, dass man wenigstens transparent erklärt, warum das eine vielleicht nicht in der Form funktioniert. Wichtig wäre mir, dass man niemanden sozusagen keine Existenz beenden müsste, sage ich jetzt mal, dass man solche Nachrichten nicht überbringt. Weil ich glaube, kleinere Brötchen backen tut vielleicht manchmal weh, aber wenn die Anzahl der Brötchen gleich bleibt, ist es trotzdem möglich. Mir würde leid tun, wenn auf einmal, sage ich jetzt mal, zwei oder drei Kultureinrichtungen wirklich schließen müssten. Und das, also das würde mich tatsächlich schrecken oder schmerzen oder wie man es bezeichnen will. Dass ich der Überbringer oder die Überbringerin der Botschaft ist, das muss ich ehrlich sagen, schreckt mich nicht. Mich würde eher der Prozess davor schrecken. Und das, was danach folgt, nämlich dass eine Kulturlandschaft unter Umständen weniger vielfältig und lebendig ist.
Welchen Einfluss können Sie denn nehmen als Kulturamtsleiterin?
Na, ich glaube, da habe ich viel, oder hoffe ich zumindest, dass ich viel von Jörg-Uwe Funk gelernt habe, der immer ein offenes Ohr hatte für alle Seiten. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo man viel bewältigen oder viel verändern kann oder viel Einfluss nehmen kann, indem man spricht mit den Leuten, indem man Dinge erklärt, indem man dann auch nicht müßig wird, nochmal eine Sitzungsvorlage zu schreiben, sich nochmal ein Objekt anzuschauen oder sowas. Ich glaube, an den Stellen kann man durch Unermüdlichkeit, manchmal auch vielleicht Hartnäckigkeit, aber auf der anderen Seite durch ein offenes Ohr und Gespräche, die auf Augenhöhe stattfinden, vielleicht schon was erreichen. Das wäre mein Wunsch.
Hier folgt jetzt ein musikalisches Intermezzo. Heute bestimmt der Gast das Programm. Was hören wir, Frau Höbling?
Oh, da würde ich mir, wenn ich frei wünschen darf, würde ich mir gerne Ravel Klavierkonzert, zweiten Satz, gespielt von Martha Argerich wünschen. Das finde ich nämlich zauberhaft.
Für Ihr neues Amt haben Sie die Musikakademie sowie die Musik- und Kunstschule, deren Direktoren Sie waren, verlassen. Diese Institution kannten Sie übrigens schon sehr lang. Erzählen Sie uns davon.
Ja, das stimmt. Also ich habe hier tatsächlich in Wiesbaden bei Frau Professor Flößner mit 10 Jahren angefangen, meinen Klavierunterricht herzuverlegen und habe auch bei mir in der Tat an der Wiesbadener Musikakademie, damals noch übrigens in der Bodenstedtstraße angesiedelt, mein erstes Klavierstudium absolviert mit, ja, nach dem Abi und knapp über 20. Bin dann aber nochmal weggegangen und habe nochmal weiter studiert in Würzburg. Aber deswegen kenne ich tatsächlich die Wiesbadener Musikakademie, Wiesbadener Musik- und Kunstschule eigentlich nicht so richtig, habe ich die damals kennengelernt. Aber die Musikakademie habe ich kennengelernt, tatsächlich als Studierende. Und das war in der Tat ein schönes Gefühl, in 2020 wieder herzukommen und dann doch noch einige der alten Gesichter sozusagen wieder zu entdecken. Das war sehr schön.
Lassen Sie uns doch mal bitte in Ihre Kindheit zurückgehen. Wie war das denn? Sie waren vom Klavier begeistert, wollten das gerne lernen. Querflöte spielen Sie, glaube ich, auch. Waren Sie von der Querflöte begeistert oder wie war das und wie alt waren Sie?
Ja, das ist ein bisschen, eigentlich ist das ein bisschen eine peinliche Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Also ich war wohl ein Kind, was eine Zeit lang fast nichts gegessen hat und hat irgendwie eigentlich alles Mögliche verweigert. Und meine Oma war dann irgendwann wohl so, also meine Oma mütterlicherseits war dann so, dass sie gesagt hat, um Gottes Willen, mein kleines Kind, was soll denn mal aus dir werden, wenn du nichts isst? Und dann habe ich wohl gesagt, da muss ich so 3 oder 4 gewesen sein. Och, Oma, mach dir keine Sorgen, dann lerne ich einfach Klavier spielen. Ich kann Ihnen tatsächlich gar nicht mehr sagen, wieso ich immer Klavier spielen wollte. Es war nie ein anderes Instrument in der Tat, es war immer Klavier. Und ich habe meine Eltern dann wirklich, ich glaube, 2 Jahre genervt, bis sie dann kurz vor meiner Einschulung mir tatsächlich ein Klavier gekauft haben und mich angemeldet haben zum Unterricht, weil ich habe sie damit tatsächlich, glaube ich, ziemlich, war da hartnäckig, würde ich sagen. Und das, ich weiß gar nicht mehr, wo es herkam, aber ich wollte immer nur dieses Instrument. Und 2, 3 Jahre später habe ich dann noch ein zweites Instrument dazu gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, das war wirklich mein Zweitinstrument. Also Klavier war immer mein Hauptinstrument. Und genau, so hat sich das ergeben.
Sie waren 6 Jahre alt, mhm, und dann haben Sie das erste Mal, mhm, vorm Klavier gesessen. Mhm. Was haben Sie da gespielt?
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass es mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und dass ich dann auch wirklich offenbar ganz früh Fortschritte gemacht habe. Und es war immer so, dass ich dieses Üben, können sich manche Kinder heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, immer als wirklich so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art Seelenreinigung mit sich selber sozusagen. Das habe ich immer als solches empfunden. Also war immer für mich sehr positiv besetzt. Da muss ich meinen Eltern zugute halten. Die haben mich auch nie da irgendwie hingesetzt und haben gesagt, du musst jetzt üben oder so. Das kam in der Tat relativ freiwillig und eigentlich ohne Hintergedanken an der Stelle.
Was haben Sie besonders gern gespielt? Wohin ging die Richtung? War das Klassik? Oder wenn man dann im Teenageralter war, fängt man vielleicht auch an, spielt Jazz?
Ja, das war interessant. Das wollte ich tatsächlich nie. Also ich war wirklich klassisch ausgerichtet und habe unheimlich gerne Mozart, Schubert, später Brahms viel gespielt. Und dann kamen später noch die Russen dazu, unter anderem Skriabin und Rachmaninow. Also es ging eher so in die Richtung ab Klassik bis Romantik, Spätromantik, dann Moderne auch hinein. Aber tatsächlich nicht Jazz. Interessant. Also privat mache ich das super gerne. Ich höre es auch sehr, sehr gerne. Aber gespielt habe ich es tatsächlich nie.
Sie sind Musikerin, Pianistin, haben Konzerte gegeben, haben auch Klavier unterrichtet und diverse Musikschulen geleitet. Hatten Sie eigentlich auch mal eine künstlerische Karriere angestrebt?
Ich habe viel gespielt, ich habe viele Konzerte gegeben, aber es stand für mich von vornherein eigentlich fest, dass ich davon nicht leben können will, in der Tat. Es gab noch nicht mal die Frage, ob ich es könnte oder ob ich es müsste, wie auch immer, weil ich für mich immer gesagt habe, ich möchte nicht immer aus dem Koffer leben müssen. Das war für mich eine relativ klare und frühe Entscheidung, schon mit Anfang 20. Und ich habe diese Entscheidung nie bereut. Also bin damit mit dieser Zweigleisigkeit im Sinne von Spielen auf der einen Seite unterrichten und auf der anderen Seite organisieren und managen, war und bin ich immer sehr, sehr glücklich. Und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich in dieser wunderbaren Branche Kultur weiterhin tätig bin und freue mich auch einfach auf den Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern.
Wann war Ihnen denn klar, dass Sie Klavier nicht zu Ihrem Beruf machen wollten, also indem Sie eine Konzertkarriere anstreben?
Wie gesagt, relativ früh, also schon im Studium auf jeden Fall. Also ich habe nie danach gestrebt, nach dem Studium eine große Konzertkarriere zu machen und davon ausschließlich leben zu wollen. Das dieses Bestreben hatte ich tatsächlich nie. Also vielleicht hat man davon mal mit 16, 17 geträumt, aber also im Studium, nee. Das war eine ganz bewusste Entscheidung dagegen.
Und welche Optionen hat man dann, wenn man Klavier gelernt hat, ausgebildete Pianistin ist? Geht man dann in die Lehre? Wird man Musiklehrerin?
Es gibt unterschiedliche Optionen. Also das ist ja das Schöne an dem Beruf, dass er sehr viele Türen öffnet, wenn man die öffnen will. Also natürlich hätte es die Möglichkeit gegeben, also ich habe vielleicht nur noch mal kurz zur Genese, ich habe pädagogisches Klavier praktisch studiert, künstlerisches und habe Meisterklasse gemacht. Das heißt, es war im Prinzip von allem etwas dabei. Man hätte in die Lehre in der Musikschule gehen können, das habe ich ja auch teilweise gemacht, oder auch in die Lehre in Richtung Konservatorium, Akademie, Hochschule, das habe ich ebenfalls gemacht, und ins Spielen natürlich. Man hätte sich weiterentwickeln können, zum Beispiel noch, machen sehr viele Pianisten, dass sie dann nochmal Dirigat drauflegen sozusagen und dann als Dirigenten oder auch Chorleitung oder Orchesterleitung sowas in dem Bereich machen oder als Kammermusikpartner an Hochschulen tätig sind, dass sie Korrepetitoren oder Begleiter werden. Also es gibt ganz, 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 ganz zahlreiche Möglichkeiten. Ich habe es tatsächlich immer sehr geliebt, das, was ich mitbekommen habe, auch in Dankbarkeit weiterzugeben. Das heißt, ich habe immer sehr gerne unterrichtet. Und ich habe auf der zweiten Seite tatsächlich auch immer, immer, immer sehr gerne organisiert. Und deswegen war das für mich erstmal der natürliche Weg, wie gesagt, den ich auch nie bereut habe.
Wann haben Sie denn Ihr letztes Konzert gegeben?
Ja, das ist das einzig Schmerzliche, was Sie jetzt ansprechen, dass man wenig Zeit zum Üben hat. Das muss ungefähr vor 4 Jahren gewesen sein mittlerweile. Das heißt, ich habe es mir noch relativ lange parallel zum Managen bewahrt, aber irgendwann, ich spiele zu Hause viel, aber ich bräuchte ein halbes Jahr mindestens, um mich vorzubereiten, aber das ist völlig in Ordnung. Das können andere besser jetzt.
Also wir haben kein Konzert von Ihnen zu erwarten. Das heißt, wir dürfen uns nicht auf ein Konzert von Ihnen freuen.
Liebe Frau Schostak, wenn das eintrifft, was Sie vorhin richtigerweise gesagt haben, dass man die Kulturlandschaft weiterentwickelt, dass wir finanzielle Herausforderungen haben und sonstige Herausforderungen, befürchte ich, dass mein Tag leider nicht lang genug sein wird, dass man das erwarten kann. Aber das ist auch völlig, völlig in Ordnung.
Das ist ein Argument. Welche Erfahrungen als Leiterin der Musik- und Kunstschule können Sie denn jetzt nutzen?
Naja, ich habe schon, sage ich jetzt mal, als Leiterin von den beiden Häusern Musikakademie und Musik- und Kunstschule viele Leute hier in der Stadt einfach kennengelernt. Und zwar auf eine andere Art und Weise kennengelernt, wie ich es jetzt wahrscheinlich als Kulturamtsleiterin tue. Aber das ist gut, weil man kann zumindest schon von einer losen Bekanntschaft aus weiter argumentieren. Das ist, glaube ich, einer der Punkte. Die Wiesbadener Musik- und Kunstschule ist riesig. Das heißt, man hat hier schon mit ganz vielen in der Kultur tätigen Menschen mal Kontakt gehabt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Das zweite ist, natürlich kennt man auch die politische Situation, denn das haben wir ja in der Musik- und Kunstschule als eingetragener Verein auch immer gehabt, dass man da sozusagen so den Höhen und Tiefen auch der Finanzmiseren unterlegen ist. Auch da kann ich natürlich vieles übertragen wahrscheinlich. Und das Dritte, und das glaube ich ist ganz toll, das war übrigens bei Jörg-Uwe Funk genauso wie bei mir, ich habe die Leute, ohne in eine bestimmte Rolle zu sein, kennengelernt. Und das hilft, glaube ich, sehr, wenn man die Menschen erstmal einfach als Mensch kennenlernt und nicht mit einer Rolle dabei. Und ich glaube, das sind Punkte, ich hoffe, dass mir das weiterhilft jetzt.
Insofern haben Sie als Musikerin auch ein besonderes Verständnis für die Bedürfnisse und Nöte der Kulturschaffenden.
Na, ich kann es zumindest aus eigener Erfahrung nachvollziehen, was es bedeutet, wenn man als Freelancer arbeitet und in den Sommerferien zum Beispiel kein Geld bekommt oder von Projekt zu Projekt sich durchhangelt. Und das kann ich tatsächlich sagen, weil ich es selber erfahren habe und nicht, weil ich es mir angelesen habe. Ja, also insofern glaube ich schon, dass ich Verständnis dafür habe. Und auch für die besondere Klientel, Künstlerinnen und Künstler, weil das ist ja durchaus eine sehr, sehr, sehr sympathische, aber doch besondere Klientel, mit der ich zu tun habe. Ja.
Ja, weil die Letztgenannten haben mit Verwaltung so gar nichts am Hut.
Das ist ja zumindest überwiegend so, ja, würde ich so sagen.
Was interessiert Sie eigentlich daran?
An der Verwaltung?
An der Verwaltung.
Da kommt vielleicht so ein bisschen mein Helfersyndrom zum Vorschein. Also es war mir immer ein Anliegen, für die Künstlerinnen und Künstler eine Struktur zu schaffen, vor deren Hintergrund sie gut Kunst performen können. Und das interessiert mich genau an Verwaltung. Verwaltung sollte aus meiner Sicht nicht vordergründig sein, sondern sollte im Hintergrund agieren, aber möglichst gute, ja, Grundlagen schaffen, dass eben die Künstler ihren Job machen können, nämlich Kunst. Das interessiert mich an Verwaltung.
Und wieder Musik. Bitte, Frau Höbling.
Dann würde ich mir mal das zweite Intermezzo Opus 118 von Johannes Brahms wünschen, für Klavier.
Hier ist Radio Rheinwelle mit der Blauen Stunde und Claudia Höbling, die neue Kulturamtsleiterin der Landeshauptstadt Wiesbaden. Frau Höbling, Sie sind Mitglied im Deutschen Kulturrat, einem Gremium, dessen Ziel es ist, kulturpolitische Diskussionen auf allen politischen Ebenen anzuregen und für Kunst- und Informationsfreiheit einzutreten. Wann haben Sie angefangen, sich für den kulturpolitischen Diskurs zu interessieren?
Oh, angefangen, mich dafür zu interessieren, das war schon eigentlich als Teenie, habe ich mich dafür tatsächlich schon interessiert und habe irgendwie kulturpolitische Auseinandersetzungen verfolgt und schwer mitdiskutiert und so weiter und so fort. Angefangen, mich im Kulturrat zu engagieren, sage ich jetzt mal, habe ich, als ich Direktorin der Musikakademie wurde, weil ich auch von meinen Direktorenkollegen als Vertreterin der Akademien auch dorthin gesandt wurde und habe das sehr gerne angenommen.
Und welche Haltung und welchen Standpunkt haben Sie heute?
Zu welchem Thema?
Zum kulturpolitischen Diskurs.
Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Diskurs aus verschiedenen Gründen. Einmal sind kulturelle Leistungen ja immer noch leider an manchen Stellen stiefmütterlich als freiwillige Leistung, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, in den städtischen und in den Bundeshaushalten und so weiter vermerkt. Zeigt sich jetzt zum Beispiel bei diesem großen Infrastrukturpaket der Bundesregierung, da ist Kultur nicht wirklich drin vermerkt zum Beispiel. Das ist meine Haltung dazu, dass wir diese kulturpolitischen Themen aus meiner Sicht mehr in den Vordergrund bringen müssen, um diese Stiefmütterlichkeit mal zu beenden. Auf der anderen Seite bin ich Verfechter davon, dass Kultur, Kunst und Kulturfreiheit herrschen sollte. Natürlich bin ich absoluter Fan davon, dass Kultur und Kunst keine extremen Aussagen hat. Aber ich sage jetzt mal, vor dieser Minimalbedingung bin ich völlig für künstlerische Freiheit an der Stelle. Und ansonsten ist meine Auffassung, dass Kunst und Kultur für alle Lebewesen wirklich essentiell in der DNA vorgegeben ist. Und deswegen glaube ich, muss ein Diskurs eigentlich auch permanent am Laufen gehalten werden und aktiv gehalten werden, um das wirklich nach vorne zu bringen.
Geschieht das in Wiesbaden in ausreichendem Maße?
Was ist ausreichendes Maß? Da müssten wir jetzt erstmal ausreichendes Maß definieren.
Sagen Sie einfach, was Sie denken.
Ja, also es geschieht und ich glaube auch, es gibt sehr viele gute Diskussionen. Ich glaube, was in Wiesbaden vielleicht zu verbessern wäre, wäre diese Diskussionen ein bisschen zu kanalisieren und zu koordinieren, weil ich glaube, oftmals sind an einem Abend vier interessante Diskurse zu Themen und an anderen Abenden gar nichts. Also einfach die terminliche Häufung an ein paar Stellen. Das, glaube ich, kann man wirklich verbessern unter Umständen. Aber ja, ich finde, es geschieht natürlich häufig, wie es oft in Diskussionen ist, zu einem konkreten Thema. Ich sage jetzt zum Beispiel Stadtmuseum ist zum Beispiel ja so ein Thema, wo seit vielen Jahren ein politischer, kulturpolitischer Diskurs drüber herrscht. Und ich finde auch auf gute Art und Weise. Und das finde ich schon, dass das da ist. Aber ich finde, man kann es vielleicht noch ein bisschen besser koordinieren.
In Wiesbaden haben wir gerade einen neuen Kulturbeirat gewählt. Wie ist Ihre Einstellung zum Kulturbeirat?
Also grundsätzlich finde ich es wichtig und richtig, dass es zum Thema Kultur, wenn es zu anderen Themen oder Bereichen einen Beirat gibt, auch einen Beirat gibt. Ich glaube, dass, wie ich schon sagte, eine grundsätzlich lebendig gehaltene kulturpolitische Diskussion und Diskurs wichtig ist und dazu trägt natürlich ein Kulturbeirat bei. Inwieweit der Kulturbeirat, sage ich jetzt immer abgestimmt, Themen wirklich nach vorne treibt oder wie auch immer, das muss man jetzt auch mal sehen, wie die neuen Kulturbeiratsmitglieder sich da einfügen, welche Ideen sie haben, welche Ideen sie auch in die Stadt transferieren wollen. Das finde ich in so einem Beirat immer ganz wichtig, dass man sich als Person und als seine eigenen Befindlichkeiten oder von eigenen Befindlichkeiten behaftete Personen ein bisschen löst und tatsächlich für ein Gremium, für eine Kulturgesellschaft eintritt. Und das muss man jetzt einfach mal abwarten, wie die neuen Kulturbeiratsmitglieder sich da positionieren. Ich bin da ganz offen für den Austausch, freue mich auch auf den Diskurs, aber es wird sicherlich auch manchmal ein anstrengender Diskurs. Das ist aber, glaube ich, in der Demokratie auch wünschenswert und normal.
Es gehört dazu.
So ist es.
Das gehört zu Ihrer Arbeitsplatzbeschreibung.
So ist es, genau.
Hendrik Schmehl, der Kulturdezernent, stellte Sie der Öffentlichkeit vor als eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die Kulturvermittlung, Förderung und Teilhabe gleichermaßen im Blick hat, sowie die strategische Weiterentwicklung der Wiesbadener Kulturlandschaft. Wie sieht denn diese Strategie aus?
Naja, die Strategie sieht einmal so aus, dass man mit den vorhandenen Ressourcen, also sprich mit Personal- und Finanzressourcen, sage ich jetzt mal, versuchen sollte, möglichst effektiv, dass möglichst viel dieser Ressourcen sozusagen wirklich bei den Kunstschaffenden ankommt. Das ist mal das eine, dass wir gucken müssen, aus meiner Sicht wirklich intern, wo können wir Dinge straffen, wo können wir Dinge besser koordinieren, wo können wir effektiver arbeiten, sodass praktisch auch tatsächlich der Output erhöht wird, weil da glaube ich, ist schon noch ein bisschen was möglich und ist schon noch ein bisschen was vielleicht auch wünschenswert. Auf der anderen Seite wäre mir eben wichtig, dass die Strategie so aussieht, möglichst wenig operativ den Kunstschaffenden hineinzureden und ihnen eben die Infrastruktur zu schaffen. Das wäre so die Strategie, die ich verfahren würde.
Was fehlt der Kultur in Wiesbaden?
Da sage ich jetzt als in Mainz lebende Person etwas: Selbstbewusstsein. Tatsächlich. Weil das war sehr, oder es ist sehr spannend für mich zu sehen, dass in vielen Diskussionen es so heißt, ja, aber in Mainz ist das irgendwie, ah, die machen das toll. Und ich finde, Wiesbaden kann tatsächlich mit breiten Schultern, was Kultur angeht, nach vorne denken. Wir haben eine Tradition hier in Wiesbaden. Wir haben eine lebendige Kulturszene. Wir haben sogar Kneipen- und Clublandschaften mittlerweile. Es gibt einen Schlachthof in Wiesbaden. Es gibt Palast Promotion. Es gibt einige anderen. Also es gibt eine verrückte Kulturszene. Es gibt eine traditionelle Kulturszene. Es gibt Free Jazz, sage ich jetzt mal. Also wir haben eigentlich alles. Aber wir müssen eigentlich dazu stehen und sagen, jawohl, das ist Wiesbaden.
Das ist unfassbar. Es kommt jemand aus Mainz, um uns in Wiesbaden zu sagen, dass wir hier eine tolle Kulturszene haben.
Das würde ich so sagen, ja.
Was von der Ebscheid nicht alles zu erwarten ist. Das ist toll, das merken wir uns. Auf der Website der Stadt Wiesbaden zeichnet das Kulturamt sein Leitbild. Kulturelle Grundversorgung einerseits und Leuchtturmprojekte zur Profilierung der Stadt andererseits. Stimmen Sie dem Leitbild zu oder sehen Sie einen Änderungs- bzw. Aktualisierungsbedarf?
Nee, das Leitbild ist, glaube ich, wirklich klug gewählt, weil es eigentlich alles einschließt, nicht einengt. Und ich glaube, genau das widerspiegelt, was für mich Kultur ist, dass jeder daran teilhaben kann. Aber dass auch jeder ein Leuchtturmprojekt sozusagen kreieren sollte oder darf.
Kommen wir mal zu drei Problemfeldern, die in Wiesbadener Kulturleben immer wieder auftauchen, in regelmäßigen Abständen. Erstens Theater versus Schlachthof. Es geht kurz gesagt um die Zuschüsse aus dem Kulturetat. Die Verteilung erscheint vielen als unverhältnismäßig. Ihre Meinung dazu?
Meine Meinung ist, das eine geht nicht ohne das andere. Das ist meine Meinung. Es gibt natürlich viele Leute, die gehen gerne ins Theater und es gibt unheimlich viele Leute, die gehen gerne in den Schlachthof.
Beides hat seine Existenzberechtigung und das eine geht nicht ohne das andere. Ich glaube, wenn man den Zuschuss des Staatstheaters runterfahren würde zugunsten des Schlachthofes, das ist ja eine lange Diskussion und immer wieder aufflackernde Diskussion. Ich glaube schon, dass man natürlich einen gewissen Ausgleich haben muss und dass man das eine nicht gegen das andere ausspielen darf und sollte, weil ich glaube, wie gesagt, beides kann sich unter Umständen positiv bedingen.
Zweitens, das Dauerproblem Stadtmuseum. Sehen Sie eine Lösung in Ihrer Amtszeit?
Es kommt darauf an, wie lang meine Amtszeit sein wird, würde ich sagen. Nein, also grundsätzlich Spaß beiseite. Ich glaube, es gibt einen großen politischen Willen für das Stadtmuseum, eine Stätte zu finden, einen Ort zu finden, an dem das Stadtmuseum auf geeignete Art und Weise die Stadtgeschichte darstellen kann. So. Jetzt gibt es natürlich die Hürde immer der Finanzressourcen an der Stelle. Aber ich glaube, wie gesagt, schon, dass es einen großen städtischen politischen Willen gibt dafür. Und ich bin schon zuversichtlich, dass man das in die Wege leiten kann. Ob es jetzt das eine oder das andere Objekt sein wird, wissen wir, glaube ich, alle noch nicht zum derzeitigen Zeitpunkt. Aber ich fände es schon erstrebenswert, da weiter zu bauen. Und ja, ich sage jetzt mal ganz optimistisch und hoffnungsfroh, ich glaube auch, dass wir es in meiner Amtszeit vielleicht noch initiieren können, dass sich da was tut.
Ich habe viele Gespräche geführt mit Leuten aus dem Kulturbereich, die es nicht fassen konnten, dass Wiesbaden kein Stadtmuseum hat, das seinen Namen verdient, sage ich jetzt mal. Also wir haben eins, aber wir kennen die Defizite, was nicht an den jetzigen Beteiligten liegt, natürlich, die das machen, sondern an den Umständen. Es ist einfach zu wenig Platz, es kann zu wenig ausgestellt werden. Also ich habe immer wieder gehört, was ist das für eine Stadt, die darauf verzichtet, ein adäquates Stadtmuseum zu haben. Vollziehen Sie das nach, diesen Gedanken?
Ja, durchaus. Ich gebe noch einen anderen Gedanken dazu. Wiesbaden ist Landeshauptstadt. Und ich habe es jetzt an ein paar Stellen gesagt, Wiesbaden hat eine reichhaltige Tradition. Insofern, ja, vollziehe ich völlig nach. Das Problem ist, dass eine Tüte gefüllt mit Zuckerlis halt auch Geld kostet. Und man wird kein Stadtmuseum bekommen zum Nulltarif. Man wird ein Stadtmuseum bekommen, was sozusagen etwas kostet, aber ich sage noch einen Halbsatz dazu, was es auch wert ist. Und zwar für die gesamte Stadtbevölkerung. Und ja, kann ich genauso nachvollziehen.
Es geht natürlich auch immer um Prioritäten.
Genau.
Wo steht das Stadtmuseum auf Ihrer Prioritätenliste?
Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es die alleroberste Priorität ist, weil das wäre unfair, zum Beispiel dem Künstlerhaus 43, dem Frauenmuseum etc. pp. Gegenüber. Aber ich würde schon sagen, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man versucht, ein Stadtmuseum, ja, wie Sie sagten es ja richtig, was seinen Namen verdient, in der Tat sozusagen zu bauen, umzubauen, zu suchen, zu finden. So würde ich sagen.
Drittens, Innenstadtbelebung durch Kultur. Wie könnte diese konkret aussehen?
Also erstens bin ich davon ein großer Fan, weil ich glaube, Innenstadt kann nur durch Kultur belebt werden. Das ist meine persönliche, oder nicht nur, aber Kultur ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, um eine Innenstadt zu beleben. Ich finde, da ist tatsächlich in den letzten Jahren positiv schon viel passiert. Dass man versucht hat, tatsächlich mit kleinen Gruppen, sage ich jetzt mal, kleine Bands, kleine Ensembles, sage ich jetzt mal, was zu machen. Dass man die Plätze nutzt. Also vor 6, 7 Jahren wurden die Plätze aus meiner Sicht, die Innenstadtplätze, weniger genutzt, als es jetzt ist. Ich finde, da ist schon einiges, hat sich schon positiv entwickelt, aber ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Ich glaube, Kultur an verrückten Stellen in der Innenstadt, dass Kultur einfach zum normalen Leben mit dazugehört. Ich glaube, das könnte tatsächlich ausschlaggebend sein. Und Stadtmuseum. Ich finde, ein Stadtmuseum gehört in der Innenstadt, in der Tat.
Und was können Sie tun, um Einfluss darauf zu nehmen, dass es mehr Kultur in der Innenstadt gibt?
Ja, da gibt es durchaus Möglichkeiten, indem man Plätze sozusagen vorhält, wo kulturelle Nutzung möglich sein kann. Sage ich jetzt mal, ein Konzert auf dem Dernschen Gelände. Ich will es jetzt einfach mal so sagen. Oder dass man, wenn eine Bühne schon da ist, weil vielleicht Theatrium stattfindet, dass man diese Bühne vielleicht auch nochmal fremd nutzt, durch andere nutzen lässt. Das ist in den letzten Jahren ja auch tatsächlich versucht worden, dass man auch mal Linebands spielen lässt und denen sozusagen professionelle Bühne zur Verfügung stellt. Dass man Denkmäler, sage ich jetzt mal, wiederbelebt, sind ja einige, die gerade umgebaut werden, sind ja einige, die gerade restauriert wird, dass man die sozusagen sichtbar macht, dass man die ja auch irgendwie in das Stadtleben und in die lebendige Kulturlandschaft hierhin einbezieht, schlicht und einfach. Jetzt mit der Infobox zum Beispiel, das finde ich eine schöne Sache, dass die quasi wandert durch die Innenstadt, dass man die bespielen kann. Also hier eindeutig der Aufruf auch an alle. Da kann man sich hinstellen, hinsetzen, wie auch immer, kann Musik, kann ein kleines Theaterstück, kann ein kleines Sketch, was auch immer performen. Also ich glaube, dass, ja, dass ein schwellenarmer Zugang sozusagen auch in der Innenstadt zu Kultur möglich ist. Ich glaube, da kann man schon einiges tun.
Und wieder Musik. Was hören wir jetzt, Frau Höfling?
Ich glaube, jetzt würde ich mir das Violinkonzert in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart wünschen.
Claudia Höfling, wir kommen zu den Themen, die in Zukunft eine noch größere Rolle spielen als bisher. Vielfalt, Teilhabe, Nachhaltigkeit, Diversität, Schule, Nachwuchs, Zeitenwende. Sind Sie darauf vorbereitet?
Ich glaube, darauf sollten wir alle vorbereitet sein, weil spätestens dann, wenn ein riesen Generationenumbruch stattfinden wird in einigen, dass sich nämlich die ältere Generation zu Recht mal auf ihr Ruhehaupt legt, im Sinne von, dass sie wirklich in den Ruhestand gehen, dann muss aus meiner Sicht eine Zeitenwende kommen. Sie hatten von der Zeitenwende gesprochen. Dann müssen die jüngeren Generationen, Sie hatten von Nachwuchs gesprochen, tatsächlich in ein aktives Engagement hinein. Also wenn wir darauf nicht vorbereitet sind, haben wir, glaube ich, in den nächsten Jahren viele, viele, viele Unwegsamkeiten, die wir beseitigen müssen. Nachhaltigkeit, das ist schon eine Verantwortung den Nachfolgegenerationen gegenüber, dass wir da umdenken. Ich glaube, da passiert auch schon einiges. Aber natürlich, ja, das kann auch noch ein bisschen koordinierter und forcierter sein. Und Sie hatten, glaube ich, auch Schule genannt. Eines für mich der wichtigsten Themen. Ich glaube, eine demokratische Gesellschaft, wo sich jeder wohlfühlt, kann nur durch eine möglichst gute Bildung auch erreicht werden.
Und gerade noch zum Thema Schule, in dem Zusammenhang die Frage, wie halten Sie es mit der KI, der künstlichen Intelligenz? Dass Kinder schon in der Schule damit befasst werden müssen, steht außer Frage. Ist das auch ein Fall fürs Kulturamt?
Also, ich glaube, es wäre an der Stelle blauäugig und naiv zu sagen, es ist kein Fall für das Kulturamt, weil ich glaube, wir werden uns alle nicht vor KI verschließen können, selbst wenn wir es wollen würden. Das fängt schon alleine damit an, dass man vielleicht auch Anschreiben, Bewerbungsanschreiben bekommt und man kann tippen, ist das von KI oder von ChatGPT geschrieben oder von der Person selbst. Das heißt, natürlich ist das auch ein Fall für das Kulturamt im positiven, wie mit vielen, vielen, vielen Erfindungen und im negativen Sinne. Es wird Berufsbilder ändern. Es wird auch die Kunst aus meiner Sicht sehr beeinflussen. Und wir müssen eben schauen, aus meiner Sicht, dass wir uns nicht davor verschließen, sondern uns fit machen dafür.
Eben deswegen Schule. Sehen Sie da Möglichkeiten über Fortbildungen oder Kurse? Welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt?
Naja, ich glaube, die wichtigste, also aus meiner Sicht, da hatte ich tatsächlich mit zu tun, auch in der Musikakademie, weil wir dort natürlich mit Bachelorarbeiten, mit Hausarbeiten, viel mit KI zu tun hatten. Und das ist nichts groß anderes eigentlich, als wenn man eine Hausarbeit sozusagen in der Schule verfasst. Ich glaube, wichtig ist, aus meiner Sicht sind wichtig drei Dinge an der Stelle. Zum einen, dass ein Schüler, eine Schülerin, die eine Hausarbeit schreiben möchte zum Beispiel, genau wissen muss, was will sie denn zu Papier bringen inhaltlich. Weil wenn sie das falsch der KI zur Formulierung vielleicht sogar gibt, kommt manchmal echt Blödsinn raus. Also von dem kausalen Zusammenhängen, die teilweise überhaupt nicht stimmen, bis hin zu einer verzerrten Sprache, die nicht zum Sujet passt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das den Schülerinnen und Schülern vermittelt. Also, dass sie erstmal ihr geistiges Eigentum klären sozusagen. Was möchten sie darstellen? Was möchten sie zu Papier oder als Bild bringen? Dann, wie sagt man der KI, was sie genau tun soll, und dann hinterher, und ich glaube, das ist nochmal der wichtigste Schritt, nochmal drüber schauen, was ist rausgekommen, stimmt das alles so? Und das ist aus meiner Sicht schon eine völlig veränderte Zielsetzung im Lehrplan in Schulen oder auch für Workshops, wo man damit umgehen lernt oder in denen man damit umgehen lernt. Wie muss ich sozusagen zum Beispiel für einen Aufsatz mein Schreib- und mein Denkverhalten ändern, um mit KI zu arbeiten und nicht gegen KI?
Jetzt mal was ganz anderes. In Wiesbaden leben 40% Migranten. Von der Kultur dieser Mitbürger hört man selten etwas. Sehen Sie es als Leiterin des Kulturamts als Ihre Aufgabe, die Kultur der Migranten sichtbar zu machen?
Ja und nein. Also auf der einen Seite, natürlich ist es meine Aufgabe, die Kultur der Migranten sichtbar zu machen, sofern die Migranten ihre Kultur sichtbar machen wollen. Aber ich möchte nicht diejenige sein, die sagt, du musst deine Kultur sichtbar machen, denn ich glaube, teilweise ist es wirklich so, dass diese Kultur teilweise anderen Gesetzgebungen unterworfen ist als traditionelle oder klassische Kultur. Und ja, ich sehe es absolut als meine Aufgabe, die Kultur gleichermaßen zu fördern, sofern eine Förderung gewünscht ist. Und ich möchte immer diese Bedingungen vorwegschicken, weil das ist mir ganz wichtig, dass ich nicht diejenige bin, die eine Kulturzensur sozusagen macht und sagt, das muss sichtbar sein und das muss nicht sichtbar sein. Das ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe, aber wenn der Bedarf und wenn der Wunsch danach da ist, ja, dann würde ich das als meine Aufgabe sehen.
Und warten Sie darauf, dass Menschen zu Ihnen kommen, oder gehen Sie aktiv auf Gruppen, Kulturschaffende in der migrantischen Community zu?
Ja, das versuche ich. Also zweiteres, ich versuche schon auf die Gruppen zuzugehen, sofern sie mir das gestatten. Weil das ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, in diese Communities oder an diese Communities überhaupt ranzukommen auf der einen Seite. Das gelingt einem tatsächlich oftmals so, durch jemanden, der in der Community quasi drin ist, durch einen Insider. Da gelingt einem das manchmal, aber ich glaube tatsächlich nicht flächendeckend. Aber selbstverständlich versuche ich, auf die Leute zuzugehen. Das ist ohnehin, glaube ich, meine Art, eher, als dass ich mich jetzt irgendwie zurückziehen würde und würde sagen, ich warte jetzt mal, was kommt. Aber wie gesagt, aber es ist nicht immer ganz einfach.
Und last but not least, Sie haben schon etwas dazu gesagt, aber weil es so wichtig ist, nochmal, was viele Kunstschaffende in diesen Zeiten umtreibt, ist das Thema Kunstfreiheit. Wie kann sie gewährleistet werden? Was ist dabei die Aufgabe des Kulturamts?
Ich glaube, die Aufgabe des Kulturamtes ist, vielleicht ganz, ganz grob einen Rahmen zu bilden dafür. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dass Kunst natürlich nicht ketzerisch oder aufrührerisch extremistisch sein sollte und sein darf aus meiner Sicht, aber vor diesen wirklich ganz lockeren Pfählen Freiheit zu gewährleisten. Sich nicht einzumischen in Programme und sich auch nicht einzumischen in Formate, die man selbst vielleicht gar nicht so nachvollziehen kann, aber die für einen kleinen Teil vielleicht an der Gesellschaft hochinteressant und hochspannend sind. Und da sehe ich in der Tat nicht die Aufgabe des Kulturamtes, da mit einem Rotstift durchzugehen, sondern eben jede Kultur erstmal als gleichwertig anzunehmen. Weil ich glaube, in dieser Vielfalt, auch wenn man vielleicht unterschiedliche Qualitätsstandards hat, in dieser Vielfalt steckt immer auch eine Chance.
Wie wir alle wissen, dauert alles immer so lang. Sehr zum Verdruss aller Beteiligten, nicht zuletzt der Wiesbadener Bürger. Wie gehen Sie damit um? Sind Sie der geduldige Typ, oder?
Also ich bin wahrscheinlich der ungeduldigste Mensch, den es gibt auf der Welt. Insofern dauert auch mir immer alles zu lange. Aber das ist einer der Vorteile, dass man nicht mehr Anfang 20 ist, sondern Ende 40. Man lernt im Laufe des Lebens, dass manchmal es gar nicht so schlecht ist, wenn, also dieser alte Spruch, gut Ding will Weile haben, ist manchmal gar nicht so dumm. Denn manchmal ergeben sich eben auf einem gut strukturierten und durchdachten Weg auch Hindernisse, die man dann vorher beseitigen kann, bevor man sozusagen kopfüber ins kalte Becken rein huscht. Insofern, ja, ich kann diese Ungeduld von Wiesbadener Bürgerinnen und Bürgern total verstehen, weil ich teile sie auch zum Teil. Aber ich verstehe natürlich auch die Prozesse, die einfach eine Zeit bedarfen. Und nichts ist dümmer, als dass man ein Projekt plant. Ich sage jetzt nur mal, wir haben gerade in den letzten Tagen ja auch gelesen, es gibt Milliarden Projekte in anderen Städten für Opern, die dann irgendwie quasi auf einem halben Weg sozusagen beendet werden mussten. Und das ist doch wirklich für alle Beteiligten ärgerlich an so einer Stelle. Also manchmal ist eine gute Planung im Vorfeld Garant dafür, dass vielleicht auch am Schluss Erfolg da ist.
Und wenn Sie merken, mein Geduldsfaden ist nah dran zu reißen, was tun Sie dann?
Erstmal spazieren eine Runde. Ich gehe tatsächlich, also ich bewege mich in der Tat dann erstmal und versuche den Kopf frei zu bekommen. Eine sehr kluge Chefin von mir hat gesagt, bei wichtigen Entscheidungen oder wenn du Prass im Bauch hast, schreib diesen Prass einmal nieder und schick ihn original an niemanden außer an dich selbst. Schlaf eine Nacht drüber und guck dann nochmal drüber. Und das versuche ich in der Tat ein bisschen auch so zu machen. Und das hilft in der Tat manchmal, weil man sieht, naja, die andere Meinung hat durchaus ihre Berechtigung. Und vielleicht hat die andere Meinung sogar recht an der Stelle, dass noch dieses oder jenes bedacht werden muss. Und das hilft mir dann tatsächlich kurz bevor der Geduldsfaden reißt, dass man sich einmal rauszieht aus dieser Situation und einmal versucht, wie gesagt, den Kopf frei zu bekommen mit allem, was dazugehört.
Sie haben wahrscheinlich sowieso immer einen Widersacher.
Ja.
Und das ist die Bürokratie.
Ja, in der Tat. Das ist so. In der öffentlichen Verwaltung schon dreimal. Aber alles, was ein Widersacher ist, kann natürlich dann auch wiederum eine Sicherheit darstellen auf der anderen Seite. Ich als Person, sage Ihnen ganz ehrlich, sehe es oft als Widersacher an.
Ich habe mal einen Satz über Sie gelesen, dass Sie in Wiesbaden musikalisch und kulturell groß geworden sind. Ist das eine dauerhafte Prägung, die bis heute wirkt?
Ja, das ist es tatsächlich. Also ich habe wunderbare Jahre zwischen 10 und ungefähr 22 hier kulturell in Wiesbaden erlebt. Das war damals die Zeit, ich habe damals zum Beispiel die Tochter von Achim Exner und von Margarete Goldmann im Klavier unterrichtet. Das hat mich sehr geprägt, diese Zeit damals. Also das war wirklich eine kulturell und politisch sehr prägende Zeit für mich, ja.
Dann kommen wir zu einer Schlussfrage. Worauf freuen Sie sich besonders?
In meinem neuen Job, meinen Sie? Ich freue mich auf dieses wunderbare, unendliche Gebiet Kultur, in dem man sich trotz Bürokratie, trotz Widerstände, trotz finanzieller Mangelressourcen, sage ich jetzt mal, bewegen darf. Und ich freue mich tatsächlich auch auf den Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern, weil ich finde, das sind wunderbare Menschen.
Und das war's für heute. Claudia Hölbling, vielen Dank und nochmal gute Wünsche für Ihre Arbeit.
Vielen, vielen Dank.
Das Gespräch ist nachzuhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. An dieser Stelle noch die Information, dass eine bekannte, sehr beliebte Kulturinstitution geschlossen hat. Opernhaus im Westend wurde sie genannt. Und die Gründerin des Hinterhof Palazzo, Mary Lou Sullivan Delcroix, sprach von unserem Greenwich Village. Vor 30 Jahren startete Mary Lou ihre Werkstatt für Gesang, Spiel und Sprache. Jetzt ist Schluss. Alles Gute, liebe Mary Lou. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit dem Sopransolo aus dem Credo der Petite Messe Solennelle von Giacomo Rossini, dem Crucifixus, gesungen von Mary Lou Sullivan Delcroix.